Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Das hier wird mein erster Podcast jetzt tatsächlich. Nach Monaten findet es tatsächlich statt. Und ich sitze hier mit meinem ersten Gast. Und ich hatte mir gedacht, dass am Anfang des Podcasts immer der Gast erstmal so ein bisschen was über sich erzählen soll, sich vorstellen soll. Und dann steigen wir so langsam in das Thema ein, das wir uns überlegt haben. Und dieser Gast hat mir netterweise auch ein Motto mitgebracht, wie man den Podcast hier untertiteln oder nennen könnte. Vielleicht willst du das als erstes einfach mal sagen, weil es deine Idee war.
Ja, also ich hatte direkt so einen Slogan im Kopf. Dazu fehlt natürlich noch ein total cooler Jingle. Ja, den haben wir jetzt nicht, den müssen wir noch komponieren. Aber so der Slogan müsste sein, handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Ja, nehme ich gerne auf, diese Anregung. Vielleicht wird das das Motto. Jetzt, also mein Gast, der mir hier gegenüber sitzt, heißt Laura. Vielleicht will Laura sich mal eben vorstellen.
Ja, ich heiße Laura, ich bin 30 Jahre alt und bin gelernte Journalistin, Redakteurin, arbeite jetzt allerdings eher im PR-Bereich in einem großen Unternehmen und meine Hobbys sind Joggen, Sport generell. Früher habe ich viel Fußball gespielt, jetzt leider nicht mehr. Reisen, Bloggen, Schreiben, manchmal auch Kochen und Wein trinken.
Sehr gut. Ja, jetzt hat sie ja schon ein bisschen was angeteasert, wohin es so gehen könnte, so thematisch bei uns. Ich hatte mir aber auch überlegt, dass ich bei jedem Gast erstmal noch mal kurz erzählen sollte, woher ich denjenigen Gast kenne. Bei uns ist das relativ simpel. Wir kennen uns seit 28 Jahren, denn Laura ist meine Schwester. Das heißt, wir kennen uns seit dem Tag meiner Geburt. Und wir haben, glaube ich, vor allem auch relativ ähnliche Stimmen. Also wir sind selber so ein bisschen gespannter drauf, wie das nachher klingt im Podcast, ob man uns da auseinanderhalten kann oder nicht. Aber das werden wir sehen. Und das Thema, das ich mir überlegt hatte für Laura als Gast, ist das Thema ganz grob gefasst Schreiben. Und zwar Schreiben in verschiedenen Zusammenhängen. Sie hat ja jetzt gerade schon mal angesprochen, dass sie halt gelernte Journalistin ist und dass sie auch gerne bloggt. Das heißt, sie hat auch einen Blog. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, auf den wir auch kommen könnten. Aber im Prinzip war also meine Idee, so ein bisschen darüber zu sprechen, wie man in verschiedenen Situationen schreibt oder wie man für verschiedene Dinge schreibt. Also du schreibst ja tatsächlich sehr viel beruflich, was ich jetzt im Prinzip gar nicht mache. Vielleicht fangen wir so ein bisschen an. Ich habe mir hier so ein paar Stichworte gemacht und einer meiner Stichpunkte ist Schreiben unter Zeitdruck. Also du kennst es ja tatsächlich aus deinen Zeiten bei der Zeitung, dass du halt immer in kurzer Zeit einen Text hinkriegen musst und dann nicht so viel Zeit da ist, um den halt noch fünfmal Korrektur zu lesen und hier nochmal was auszubessern und dann nochmal was auszubessern. Und das finde ich ein ganz interessanter Aspekt, weil ich bin halt jemand, ich brauche unheimlich lange für meine Texte. Also ich bin super perfektionistisch, was einzelne Begriffe angeht. Und ich kenne das so aus Situationen, zum Beispiel, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, dass es Tage gab, an denen habe ich nur einen Satz hingekriegt. Und zwar nicht, weil ich mich nur 5 Minuten hingesetzt habe, sondern weil ich so lange an diesem Satz rumgebastelt habe, bis ich das Gefühl hatte, jetzt ist er perfekt. Und das muss man natürlich voll ablegen, wenn man so unter Zeitdruck schreibt. Vielleicht kannst du dazu einfach mal so ein bisschen was erzählen, wie das so ist, ob das vielleicht für dich sogar ein Vorteil ist, weil du dann besser arbeiten kannst unter Druck oder so. Das wäre so mein erster Einstieg.
Ja, also ich würde sagen, es ist tatsächlich so, dass ich das unter Zeitdruck sogar besser kann. Mhm. Und ich merke auch, dass jetzt, wo ich nicht mehr bei einer Zeitung arbeite und der Zeitdruck oft nicht so gegeben ist, weil man ja halt nicht jeden Tag was formulieren muss und für manche Texte hat man halt mehrere Tage Zeit, das gab es halt früher nicht, dass es mir durchaus viel schwerer fällt. Okay. Also diese Zeit, die ich dann zur Verfügung habe, führt dann halt bei mir eben auch dazu, dass ich dann halt sehr genau über jede Formulierung nachdenke, was ich halt früher nicht getan hätte. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass jemand, der unter Zeitdruck arbeitet, nicht auch perfektionistisch sein kann.
Ja.
Also man gibt ja auch in einer Redaktion normalerweise den Text auch nochmal anderen Leuten zum Lesen und diskutiert auch mit denen darüber, wenn die Zeit da ist, diskutiert darüber nochmal, ob man vielleicht was anders formulieren kann oder so. Aber ich merke schon, dass so der Einstieg in den Text, also dieses weiße Blatt Papier und jetzt muss ich, dass das halt besser funktioniert, wenn ich Zeitdruck habe.
Ja. Ja, ich glaube, dass es bei mir tatsächlich auch so wäre, weil, also ich merke das auch in anderen Zusammenhängen, dass ich eigentlich immer ein bisschen Druck und auch Deadlines brauche. Und das habe ich in meinem Job manchmal auch zu wenig. Also dass dann manchmal so Sachen sind, wo man irgendwie weiß, da steht jetzt was an und man kann sich mal was überlegen, aber es ist jetzt nicht so relevant, ob man es jetzt sofort macht oder in 3 Monaten. Das sind natürlich jetzt keine Sachen, die mit Schreiben zu tun haben normalerweise, aber ich glaube, dass ich eigentlich auch mit Druck besser arbeiten kann und ich finde es halt unheimlich schwierig, mir diesen Druck selber zu machen. Also so im Studium, klar, da hast du halt immer eine Deadline, wo du irgendwann abgeben musst und dann habe ich mir halt auch immer irgendwie dann selber auch noch vorgenommen, irgendwie nach 3 Wochen hast du so und so viel und dann ging das auch einigermaßen, das einzuhalten. Aber wenn man das halt nur so privat für sich betreibt und halt keinen Druck hat, merke ich halt total, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, überhaupt erst anzufangen. Und deshalb denke ich, dass man halt in so einem beruflichen Zusammenhang, wenn dann halt natürlich das von einem erwartet wird und man dann ja auch irgendwie weiß, so die Leser, die warten da drauf, am nächsten Tag halt den Bericht zu lesen über Event XY, dann ist das natürlich was ganz anderes. Jetzt hast du ja viel im Bereich Lokaljournalismus gearbeitet und da, also ich meine, ich kenne natürlich so ein paar Stories, die da so passiert sind, aber das finde ich halt auch ein ganz spannendes Thema, weil sich das, glaube ich, auch viele Leute nicht so wirklich vorstellen können, wie das so ist in so einer Lokalredaktion. Und vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Themen raushauen, über die du schon so geschrieben hast, weil da sind ja zum Teil so Sachen dabei, wo man so denkt so, okay, was ist das jetzt für ein Thema, was mache ich daraus, wo man ja zum Teil auch einfach selber gar keinen Bezug zu hat. Und wie gehst du dann da so ran an so ein Thema, wo du gar nichts drüber weißt oder was dich auch einfach null interessiert und du musst dann aber innerhalb von ein paar Stunden einen Text darüber schreiben?
Ja, also da fallen mir verschiedenste Themen ein. So, ich habe mal was geschrieben über die Düngemittelverordnung oder Düngeordnung oder sowas. So eigentlich die schlimmste Situation, die ich je hatte, wo ich so quasi aus Scheiße Gold machen musste, war, wir hatten mal so eine Serie früher im Lokalteil und die hieß Orte der Erinnerung. Und da konnten halt Leser Orte einreichen, die sie mit irgendwas Bestimmtem verbinden, und wir haben uns dann diese Orte angeschaut, haben die Leser da getroffen und haben dann halt eine Geschichte über diesen Ort geschrieben. Und dann hat uns ein älterer Herr angerufen und gesagt, also er hätte da so einen Ort in so einem Kleingartenverein und da hätte man also den tollsten Ausblick über die ganze Stadt. Und ja, wir waren dann total begeistert, weil wir wussten jetzt nicht so, wo der schönste Aussichtspunkt in Gladbach denn so sein könnte. Und ja, dann bin ich also voller Vorfreude und Spannung dahin gefahren und man sah nichts. was wohl auch daran lag, dass es Sommer war und alles zugewachsen war. Okay. Aber ich glaube, selbst wenn kein Sommer gewesen wäre, wäre das Ergebnis wahrscheinlich auch enttäuschend gewesen. Jedenfalls, ja, ich kam dann zurück in die Redaktion, beziehungsweise vorher habe ich eigentlich noch versucht, aus diesem Leser irgendwas anderes Spannendes rauszukriegen. Ne? Also dass er mir, ich habe dann gesagt, ja, womit verbinden Sie denn den Ort? Und er hat gesagt, ja, also eigentlich nur mit der Aussicht. Ja. Ich hatte halt gehofft, dass er sowas sagt wie, ja, ich habe meine Frau hier kennengelernt oder ja, irgendwas, ne, dass man halt so einen Ansatzpunkt gehabt hätte. Ja, und war aber nicht. Also man musste dem Herrn halt auch alles aus der Nase ziehen. Und ich bin dann ja relativ ratlos zurück in die Redaktion gefahren und habe erstmal meinen Kollegen überzeugt, dass wir bitte keine 80 Zeilen aus diesem Text machen, sondern allerhöchstens 60. Der hat dann freundlicherweise die Seite ein bisschen umgebaut, sodass ich dann nur 60 Zeilen hatte. Und ja, ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie ich das Problem gelöst habe. Ich habe halt einfach irgendwie dann viel über den Herrn geschrieben und über seinen Kleingarten und dass er da irgendwie schon seit so und so vielen Jahren den Kleingarten hat und ja, habe mich damit dann irgendwie gerettet. Aber ja, diese Geschichte wird mir immer in Erinnerung bleiben für das Beispiel, so aus nichts irgendwas machen zu müssen.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch das total Schwieriges, weil dann ist dieses weiße Blatt, das ist halt, kriegt dann nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man so davor sitzt und überhaupt keine Vorstellung hat, wie man es füllen könnte. Ja, und dann mit der Zeilenbegrenzung, die du ja jetzt auch gerade schon erwähnt hast, so 60, 80 Zeilen, ist ja dann wahrscheinlich auch schwierig, weil ich war halt auch immer so ein Mensch, gerade im Studium, ich habe immer zu viel geschrieben. Also egal, was war, also auch in der Bachelorarbeit, in der Masterarbeit, wo du ja wirklich denkst, jetzt habe ich mal Platz ohne Ende. Ich musste immer am Ende kürzen und habe das immer total gehasst. Also das war das Schlimmste für mich, irgendwas kürzen zu müssen, weil man hat immer das Gefühl, wenn ich den Satz jetzt rauslösche, dann machen die drei Sätze danach keinen Sinn mehr. Dann muss ich das umformulieren und muss irgendwie selber so Abstriche machen. Und oft muss man dann ja auch so Sachen rauslöschen, wo man denkt so, boah, das habe ich jetzt aber besonders gut formuliert oder so.
Und das Kill your darlings.
Ja, genau. Also genau so richtig dieses Gefühl. Und ich hatte so ein bisschen Glück, weil sowohl meine Betreuerin in der Bachelorarbeit als auch mein Betreuer in der Masterarbeit waren beide so Leute, die gesagt haben so, ja, geben Sie halt ein paar mehr Seiten ab. Das war jetzt nicht so schlimm. Aber das ist ja sicherlich auch in der journalistischen Arbeit dann halt zum Teil auch ein Problem. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass man halt auch so Situationen hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, nach 30 Zeilen hat man alles gesagt und mehr geht nicht. Aber eben halt auch, also kannst du dich an irgendeinen Text erinnern, wo du die Situation hattest, dass du gerne mehr geschrieben hättest und dann ging es aber nicht?
Ja, also beispielsweise habe ich mal eine Reportage gemacht über junge Ungarn, die sich gegen die Regierung stellen. Und das war eigentlich mehr so ein Privatprojekt, was ich über Crowdfunding finanziert habe. Aber meine Zeitung damals wollte das dann auch gerne haben, die Geschichte. Und ich hatte aber halt nur eine Seite Platz. Mhm. Und da war es halt tatsächlich so, ne, dass es für mich auch sehr schwer war, da jetzt eine Auswahl zu treffen. Wen ich dann vielleicht, also welchen Protagonisten ich vielleicht sogar irgendwie komplett rauslassen muss.
Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, gerade wenn man ja mit den Leuten dann so viel Zeit verbracht hat und die halt gefragt hat und dann hat man ja sicherlich auch das Gefühl, so man enttäuscht die Person dann auch. Also ich meine, wahrscheinlich haben die wenigsten von diesen Ungarn das dann in dieser Kurzversion in der deutschen Zeitung gelesen, aber trotzdem ist es ja sicherlich schwierig dann zu sagen, so du hast jetzt nicht die spannendsten Aussagen gebracht oder du bist jetzt nicht so interessant als Beispiel dafür wie jemand anders.
Richtig, aber ich würde generell von mir schon sagen, dass ich eigentlich eher der Typ bin für die kurzen Texte. Also klar, es ist immer toll, für einen Journalisten mal eine lange Reportage zu schreiben. Mhm. Aber ich glaube, dass man oft ja auch mit weniger Worten eigentlich vielleicht sogar viel präziser sein kann. Und auch Dinge besser auf den Punkt bringen kann. Und ich finde, man kann das ja auch immer testen. Ne? Also man kann ja auch immer jemandem die Story zum Lesen geben und sagen, hier, ich habe da jetzt in der Mitte was rausgenommen, ist das trotzdem noch schlüssig für dich?
Ja, so. Klar. Wenn man die Zeit hat, dann ist es auf jeden Fall gut.
Ja. Richtig. Und und ich glaube, das ist auch was mir in meiner jetzigen Position auch zugute kommt, weil so gerade im PR-mäßigen Bereich, da ist halt oft auch nicht so viel Platz vorhanden und man muss dann ja auch eher Botschaften in Kürze irgendwie vermitteln. Und vielleicht auch mal, ja, ich schreibe mittlerweile auch viel Drehbücher für Videos oder halt auch mal so ein Slogan für irgendwas und ja, da kann ich halt natürlich nicht irgendwie viel rumlabern.
Ja, klar. Ja, also ich habe das jetzt beruflich so, dass ich mal was schreiben muss, was halt irgendwie nach außen geht, also was jetzt mehr ist als eine E-Mail an Kollegen oder so. Ist jetzt eigentlich einfach nur so, dass wir halt bei uns an der Hochschule so eine Hochschulzeitung quasi haben, die halt alle 2 oder 3 Monate, weiß ich gerade gar nicht so genau, erscheint. Und da geben wir halt auch meistens, bei den allermeisten Ausgaben halt auch so einen kleinen Input, irgendwie Neuigkeiten von uns in der Bibliothek oder so. Und die schreibe ich halt immer. Und das muss halt auch kurz sein, weil klar ist, wenn wir da einen super langen, ausufernden Text hinschicken, dann werden wir sowieso gekürzt. Und es ist mir halt auch schon ein paar Mal passiert, dass dann halt die Redaktion von dieser Zeitung hingegangen ist und Texte zusammengekürzt hat. Und dann auch manchmal so gekürzt hat, dass es so war, wie es für uns dann, also es war dann nicht falsch, aber es war dann halt zum Teil so, dass wir dann halt gedacht haben, ja, so hätten wir das jetzt halt nicht formuliert. Und deshalb versuche ich jetzt halt eigentlich immer, das schon von Anfang an möglichst kurz zu halten, dass halt das Platzproblem nicht am Ende uns vielleicht komplett rausschmeißt aus der Ausgabe, weil die müssen ja auch immer gucken, was sie sonst noch so für Stories haben. Und es ist dann halt eigentlich immer so, dass ich das schreibe und mein Chef das dann nochmal liest und eine Rückmeldung gibt und dann schicke ich es halt weiter an die Redaktion. Und meistens ist es schon so, dass er da jetzt nicht mehr viel zu beanstanden hat, aber für mich ist das immer ganz gut, weil ich halt oft dann ein bisschen zu lang schreibe oder ich neige auch sehr zu Schachtelsätzen und ich glaube auch immer, dass man meine Schachtelsätze gut verstehen kann, Aber ich glaube, es ist trotzdem manchmal einfach nicht so passend für so einen kurzen Text, wenn der dann aus zwei Sätzen, also der Text ist kurz, aber es sind trotzdem nur zwei Sätze, weil es zwei lange Schachtelsätze sind. Und da bin ich immer ganz froh, dass dann noch jemand dazwischen ist, der dann halt irgendwie sagt, hier, mach da mal zwei Sätze draus oder können wir das nicht so und so formulieren. Finde ich zwar manchmal so ein bisschen schwierig, weil man sich auch, also ich fühle mich dann auch fast immer so ein bisschen in meiner Ehre gekränkt, so wenn ich was formuliert habe und dann kommt jemand und sagt, mach das mal lieber so und so und so. Aber trotzdem ist es natürlich gut, weil sowas ist ja auch immer so ein bisschen subjektiv. Und ich
also Schachtelsätze ja sind natürlich in einer Redaktion echt ein No-Go, ne? Also das ja musste ich mir total abgewöhnen. Mm. Und ist auch heute noch so, dass wenn ich irgendwie Texte lese von irgendwelchen Kolleginnen und ich soll die irgendwie Korrektur lesen, dass ich ganz oft sage, hier aus dem Satz kannst du mal locker zwei oder vielleicht sogar drei machen.
Ja, also bei mir war es halt irgendwie immer so, dass jemand das Gefühl hatte, so im wissenschaftlichen Schreiben, also jetzt im Studium oder so, ist es durchaus okay.
Ja.
Und vielleicht auch manchmal sogar sinnvoll, weil man halt sowieso vielleicht aus einer Quelle gerade sich die Informationen zusammenholt und dann hat man halt, macht man halt einen Satz da draus anstatt drei Sätze und klatscht an jeden der drei Sätze eine Fußnote dran. Und es zeugt ja auch irgendwie davon, dass man komplexe Informationen dann ja auch irgendwie weitergeben kann. Aber das sind natürlich völlig unterschiedliche Zusammenhänge. Und da hatte ich dann aber auch manchmal die Situation, dass dann irgendwie jemand meinen Textkorrektur gelesen hat und irgendwie gesagt hat, mach da mal zwei Sätze draus. Und manchmal hatte ich dann so Momente, wo ich dann hingegangen bin und gesagt, okay, ich mache jetzt zwei Sätze draus. Und dann habe ich das nochmal durchgelesen und habe dann gesagt, nee, ich finde das scheiße so. Und dann habe ich meinen Schachtelsatz wieder gemacht und habe es halt einfach riskiert. War jetzt nie ein großes Problem. Aber das ist, finde ich manchmal, also gerade so dieses Korrekturlesen lassen ist ja was total Wichtiges, weil man ja seine eigenen Fehler oder seine eigenen, ja so Denkfehler, ne, wenn du halt irgendwie dir im Kopf was zurechtlegst und für dich macht es total Sinn und dann kommt auf einmal jemand und sagt, so, ich verstehe gar nicht, was du mir damit sagen willst, das ist ja total wichtig. Und da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass du halt so im Redaktionsalltag, hast du ja vorhin auch schon mal so erwähnt, man hat nicht immer die Zeit dafür. Ist dir das schon mal passiert, dass was abgedruckt wurde, wo du am nächsten Tag irgendwie dachtest, so, boah, das hätte ich echt nochmal jemanden lesen lassen soll oder dass dann ein Kollege auf dich zukam und gesagt hat, Laura, also das war jetzt nicht so doll, so im Nachhinein, als es schon zu spät war?
Nee, kann ich mich jetzt eigentlich nicht dran erinnern. Ich glaube auch, dass wenn man halt in so einem Redaktionsalltag drin ist, dann ist man irgendwann, Schreiben ist halt ein Handwerk und man, je öfter man das macht, desto besser wird's und wenn man halt täglich Texte schreiben muss, dann irgendwann ist das so, ja, wie für andere Leute, ich weiß nicht, irgendwie das Lieblingsgericht kochen. Also so, das ist eigentlich kein Problem. Und ich merke halt jetzt, in meinem jetzigen Job schreibe ich halt nicht mehr jeden Tag. Und da merke ich schon, dass es mir halt auch schwerer fällt, so da reinzukommen. Und früher war das so, ja, ich meine, so wie andere Leute, keine Ahnung, am Fließband stehen bei VW und den ganzen Tag irgendwelche Autoteile zusammenbauen, baut man halt irgendwelche Texte zusammen. Mhm. Also, nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal gedacht hätte, oh Gott, das hast du ja total versaut oder so.
Mm. Aber würdest du sagen, dass das so dieses tägliche Schreiben und dieses, ja, diese Art und Weise, das als Handwerk zu betrachten, dass das auch irgendwie negativ sein kann, weil man irgendwann vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß daran hat oder gar nicht mehr, es nicht mehr so wahrnimmt wie anfangs, wo man irgendwie sagt, so, boah, toll, ich habe jetzt einen Text geschrieben. Also ich vermute mal, dass du am Anfang, als du so angefangen hast, voll stolz warst über jeden einzelnen Text. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir halt damals die Zeitung natürlich immer abonniert haben und dann immer so, oh, guck mal, das hat Laura geschrieben, so. Und es war halt immer so was voll Besonderes, irgendwie so den Namen seiner Schwester in der Zeitung zu lesen. Und irgendwann flaut das ja aber so ein bisschen ab. Also jetzt sowohl bei uns oder bei mir und unseren Eltern als Lesern, als halt natürlich auch irgendwie bei dir. Und hast du da schon mal so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, es ist irgendwie schade, dass das nichts Besonderes mehr ist?
Ja, aber dann eher bei so sachlichen Texten, ne? Also wenn es jetzt irgendwie halt um die Düngeverordnung oder so ja geht, ne? Also so Texte, die eigentlich sowieso schon nicht so viel Spaß machen. Mhm. Aber ich glaube, diese Faszination, irgendwo hinzugehen und irgendeinen Menschen mit einer interessanten Geschichte zu treffen und dann ja irgendwo auch das Privileg zu haben, diese Geschichte halt weitererzählen zu dürfen für die Leser, die Faszination endet eigentlich nicht.
Mhm.
Also, das kann ich nicht sagen. Also, was natürlich endet, ist so dieses Gefühl, man schlägt die Zeitung auf und wow, da steht jetzt mein Name. Ne? Das war halt für mich völlig normal. Aber so dieses, cool, ich kann jetzt diese Geschichte aufschreiben, so, das ist eigentlich immer geblieben.
Okay, ja. Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen auf das Schreiben im Privaten. Und zwar habe ich gedacht, dass es eigentlich auch ganz witzig wäre, wenn wir mal so ein bisschen über unsere Anfänge im Schreiben sprechen. Weil wir ja, glaube ich, irgendwie beide als Kinder so eine Phase hatten, wo wir so Geschichten geschrieben haben. Also ich dann, glaube ich, irgendwann mehr als du. Weil wir, also ich glaube, so der Hauptunterschied, was das Schreiben angeht zwischen uns, ist so, dass du halt allein durch diese berufliche Sache halt immer so in dieses Berichterstatten, Reportage und so in diese Richtung gegangen bist und eben Stories von irgendwelchen Leuten. Und ich war eigentlich immer jemand, der eher so fiktiv geschrieben hat.
Also das, ja, das Fiktionale hat mich eigentlich nie interessiert.
Genau, das ist, da ist halt irgendwie ganz, ganz spannend, so diesen Unterschied zu sehen. Aber trotzdem haben wir ja beide irgendwie angefangen mit natürlich fiktionalen Geschichten, so als Kinder, die wir halt in irgendwelche Hefte gekritzelt haben. Und unsere Eltern haben da, glaube ich, auch relativ viel von aufbewahrt. Und ich erinnere mich noch an relativ viele Sachen, die ich geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
Eigentlich gar nicht so sehr. Also ich erinnere mich eigentlich mehr an die Geschichten, die du geschrieben hast, weil, wie gesagt, so dieses fiktive Schreiben war vielleicht irgendwie damals schon als Kind nicht so mein Ding. Ich weiß nicht. Also an Tagebuchschreiben erinnere ich mich natürlich.
Ja.
Aber das ist ja dann eigentlich auch nicht fiktiv, sondern es ist ja auch so eine Art Bericht erstatten.
Ja.
Und aber so, dass ich jetzt selber irgendwie, erinnerst du dich an eine Geschichte von mir?
Ich erinnere mich an einen Löwe in Finnland. Das war irgendwie eine Geschichte, glaube ich, mit einem Löwen, der in Finnland aus dem Zoo ausgebrochen war und dann irgendwie wild im Wald gelebt hat
oder ja, so. Stimmt, ja, stimmt.
Das weiß ich, das war, glaube ich, sogar was relativ Langes. Also was man dazu sagen muss, bei mir war es ja so, das ist ja bis heute so, dass ich immer irgendwelche Sachen angefangen habe und dann sind die irgendwann liegen geblieben nach so ein paar Seiten. Und ich glaube, im Vergleich dazu war deine Ein Löwe in Finnland-Geschichte schon relativ lang. Also es war schon so ein halbes Schulheft oder so, was du damit vollgeschrieben hast. Das hat man ja dann damals auch alles immer schön von Hand in seiner Grundschulkritzelschrift irgendwie gemacht. Und bei mir, also ich glaube, das allererste, was ich jemals geschrieben habe, war, glaube ich, sogar bevor ich in die Schule gekommen bin, weil du ja damals schon in der Schule warst und mir so ein bisschen Schreiben beigebracht hast. Und ich konnte, glaube ich, noch gar nicht viel schreiben, aber ich habe irgendwie schon eine Geschichte geschrieben und die hieß Kittimis Hütte. Und Kittimi war, warum auch immer sie so hieß, war irgendwie ein Mädchen, die hatte einen blauen Hund und wohnte irgendwie alleine in einer Hütte im Wald und konnte mit Tieren reden. So, also auf dem Niveau hat man dann so angefangen.
Dass der Hund blau war, das wusste ich gar nicht.
Also mehr. Zumindest also
ich erinnere mich an die Geschichte, aber...
Ja, ich glaube, ich habe irgendwie zwischendurch Bilder von ihm gemalt und er war blau. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Vielleicht hatte ich auch einfach nur einen blauen Stift. Keine Ahnung. Ja, das war so eins. Und dann hatte ich irgendwie so eine Geschichte, die ist der Vierling. Da ging es irgendwie um Drillinge, die irgendwann rausfinden, dass sie eigentlich noch eine vierte Schwester haben. Und dann versuchen sie irgendwie sie zu finden. Und das ging auch irgendwie so ein bisschen in so eine Mystery-Richtung. So ganz seltsam, aber ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist. Es hat, glaube ich, auch irgendwie mittendrin aufgehört. Aber das haben unsere Eltern, glaube ich, noch. Das haben die noch irgendwo rumliegen. Und das waren so die Anfänge. Und irgendwie, ich habe auch ganz lange immer gesagt, dass ich Schriftstellerin werden will. Und habe das irgendwie auch immer irgendwie gemacht. Aber ich hatte immer schon das Gefühl, ich habe eigentlich nicht genug Durchhaltevermögen für sowas richtig Langes. Und inzwischen weiß ich auch, dass dieses Langformat eigentlich, obwohl ich immer das Problem habe, mich kurz zu fassen, ist, glaube ich, trotzdem das Langformat nicht das Richtige für mich, weil ich das einfach nicht durchziehen kann. Also ich habe halt inzwischen festgestellt, dass so Kurzgeschichten, dass es halt besser ist, weil da kommst du halt irgendwann zu einem Schluss. Also ich sehe das halt auch immer, wenn man so... über Schriftsteller liest oder vielleicht irgendwie im Fernsehen was sieht oder so, wenn es darum geht, wie die arbeiten, das ist halt immer so dieses Überlegen sich genau vorher, was passiert, wie entwickeln sich die Charaktere, in welchem Kapitel passiert was und schreiben im Prinzip, also viele schreiben, glaube ich, vorher so einen kompletten Entwurf, nur mit Stichworten, was passiert wann und formulieren das aus. Und das konnte ich halt noch nie und das habe ich auch gehasst, wenn ich das in der Schule zum Beispiel machen musste, weil ich war immer so ein Drauf-Los-Schreiber. Und das ist jetzt auch was mich dann jetzt auch bei dir, also wenn du jetzt einen Text geschrieben hast, zum Beispiel früher für die Zeitung, hast du auch einfach drauf losgeschrieben oder hast du dir das vorher zurechtgelegt?
Also es gab eine Zeit lang mal bei der Zeitung so eine Ansage und dann gab es auch wie so eine Art Formular, was wir alle benutzen sollten, wo man sich halt vorher schon, ja, man sollte da eine Überschrift eintragen, die Hauptcharaktere, wie die Story, wie man die entwickeln will.
Mhm.
Das sollten wir dann alle machen. Ich glaube, dieses ganze Ding ist dann irgendwie nach spätestens einem halben Jahr irgendwie plötzlich wieder verschwunden, weil es einfach keiner gemacht hat.
Okay.
Und ich glaube auch, dass es bei einer Tageszeitung einfach keinen Sinn macht. Weil ich brauche mir für 80 Zeilen, brauche ich mir nicht vorher überlegen, wie sich die Geschichte entwickelt. Das brauche ich tatsächlich, glaube ich, wenn ich einen Roman schreiben will, weil sonst verliere ich irgendwann mittendrin den Faden.
Ja.
Das brauche ich aber nicht bei 80 Zeilen Aufmacher irgendwie im Lokalteil. Und und wir haben zum Beispiel auch in so Journalistikseminaren immer gelernt, wir sollen erst die Überschrift machen und dann den Text.
Aha.
Weil man ja quasi erstmal, man soll erstmal die Kernbotschaft in einer Überschrift sozusagen zusammenfassen, damit man dann sich daran entlanghangeln kann.
Mhm.
Habe ich nie gemacht. Ne?
Ja.
Also ich habe immer den Text geschrieben und dann habe ich irgendwann, habe ich den Text nochmal durchgelesen, mir überlegt, okay, das ist jetzt wichtig für die Überschrift und das packst du jetzt da rein.
Ja, das ist ja genauso wie wenn du eine wissenschaftliche Arbeit schreibst und alle immer sagen, man soll die Einleitung schon mal schreiben, damit man quasi für sich selber so einen Plan festlegt, was man macht. Und dann gibt es aber auch so eine komplett andere Philosophie, wo dir dann Leute sagen, die Einleitung schreibst du erst ganz zum Schluss und liest quasi deinen ganzen Text nochmal durch und stellst dich dann auf den Standpunkt einer Person, die den Text nicht kennt und schreibst davon ausgehend die Einleitung. Weil dann weißt du genau, was in die Einleitung rein muss. Und das habe ich tatsächlich, das weiß ich noch, dass ich das in meinen beiden Abschlussarbeiten noch unterschiedlich gehandhabt habe. Weil in der Masterarbeit war es irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nicht irgendwas schon mal zu Papier bringe, dann komme ich nie rein. Und dann habe ich einfach eine Einleitung schon mal geschrieben, war total happy danach. Und ich glaube, kein einziger Satz aus dieser Einleitung, die ich am Anfang geschrieben habe, ist am Ende noch stehen geblieben. Also ich habe dann, als die Arbeit fertig war, bin ich nochmal dran gegangen und habe geguckt, habe ich jetzt alles erfüllt, was ich in der Einleitung versprochen habe? Hatte ich natürlich nicht und musste das dann ändern. Also, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz guter oder eine ganz gute Möglichkeit, einfach reinzukommen. Also wenn man jetzt am Anfang noch so gar keine Ahnung hat, sich dann schon mal zu überlegen, was mache ich wie? Weil nicht immer hat man wahrscheinlich diesen genialen ersten Satz im Kopf, ne? Also das ist vielleicht so ein bisschen die Idealvorstellung, dass man also gerade so als Journalist irgendwie direkt am Anfang weiß, boah, ich eröffne das mit dem und dem Zitat oder mit dem Aspekt der Story und dann komme ich darauf später irgendwie nochmal zurück oder so. Aber das funktioniert ja dann auch nicht immer. Das kann man nie wissen.
Also es gibt im Journalismus so einen Fachbegriff, ist jetzt falsch, eigentlich eher so ein Slangwort. Das ist der Küchenruf.
Mhm.
Und den Küchenruf, das ist schon sowas, was man am Anfang irgendwie im Kopf haben sollte.
Der Küchenruf ist so angelehnt an die Mutter ruft ihre Kinder zum Essen?
Nee, der Küchenruf ist mehr, Ehepaar ist zu Hause und der Mann oder die Frau ist in der Küche, der andere ist im Wohnzimmer und man will dann kurz dem anderen was mitteilen und ruft was in die Küche rein. Und das ist schon so das, was man im Kopf haben sollte. Da wurde auch oft in irgendwelchen Konferenzen nach gefragt, ja, was ist denn jetzt hier der Küchenruf?
Mhm.
Also, dass man so kurz und prägnant einmal kurz sagen muss, okay, wovon handelt die Geschichte und in welche Richtung geht die Geschichte und was ist das Ergebnis der Geschichte sozusagen, dass man das schon einmal kurz so zusammenfasst.
Mhm.
Aber der Küchenruf muss nicht zwangsläufig die Überschrift sein. Also,
ja.
Das kann sich auch nochmal ändern dann im Verlaufe des Textens.
Mhm. Wie ist es eigentlich, kommen wir jetzt irgendwie gerade so in den Sinn, man hat ja oft in der Zeitung so die Überschrift und dann halt so eine kleine Zwischenüberschrift quasi mit irgendwie ein, zwei Sätzen und dann den eigentlichen Text. Schreibt man als Journalist diese Zwischenüberschrift auch selbst? Oder, ja?
Ja.
Okay. Und überlegt man sich die vorher oder nachher? Also
das ist tatsächlich was habe ich, glaube ich, immer vorher gemacht.
Okay.
Also ich habe immer oben die Überschrift habe ich noch weiß gelassen, aber den Teaser sozusagen, den habe ich schon mal geschrieben, weil das halt so eine kleine Zusammenfassung der eigentlichen Geschichte war und ich dann daran auch die lange Geschichte sozusagen dann entlanghangeln konnte. Aber die Überschrift habe ich erst ganz am Ende gemacht.
Mhm. Wie sehr hat man so den Leser im Kopf oder so die Zielgruppe als Journalist? Also gibt es da Momente, wo man in der Redaktion sitzt und sich die Oma im Lesesessel vorstellt, die die Zeitung aufschlägt und die Story liest? Oder so das Bild, so hat man so im Kopf so, diese Story könnte jetzt diese Art von Lesern interessieren? Und beeinflusst das irgendwas beim Schreiben?
Ja, also die Zielgruppe von einer Tageszeitung ist natürlich tendenziell eher alt.
Mhm.
Aber da wir ja alle Texte auch auf die Online, Version der Zeitung gestellt haben, konnte man ja auch durchaus mal was für jüngere Leser machen. Mhm. Und ja, klar, also in so Redaktionskonferenzen wurde natürlich schon auch immer die Frage gestellt, ist das relevant für den Leser? Mhm. Andererseits hat natürlich gerade eine Lokalzeitung auch gewisse Pflichten, die sie einfach auch erfüllen muss. Also, und auch irgendwo in Anführungszeichen einen Bildungsauftrag, wo man vielleicht eigentlich weiß, okay, das liest keine Sau, ja, aber wir müssen es trotzdem machen, weil es einfach unsere Chronistenpflicht ist sozusagen.
Das ist so ein bisschen wie auch in meinem Job zum Teil. Also so als Bibliothekar oder auch als Archivar macht man auch oft so Dinge, die man macht, bei denen man denkt, es wird nie jemanden interessieren und es ist eigentlich völlig irrelevant, ob ich das jetzt hier mache oder nicht, aber man muss es halt machen, weil es könnte ja eines Tages jemand kommen und sich genau für dieses Thema interessieren. Und das ist wahrscheinlich so ähnlich, wenn man in der Redaktion sitzt und so einen Text liest, wo man dann, also es gibt ja hier auch auf Facebook dieses Perlen des Lokaljournalismus, wo halt irgendwie immer so die größten Fails aus den Zeitungen präsentiert werden und da sind manchmal so Sachen dabei, wo man das Gefühl hat, dass der Redakteur sich dann einfach auch, das ist scheißegal, was ich hier hinschreibe, und dann steht da auch sowas drin wie bla bla bla, Text kommt noch, und das wird dann tatsächlich abgedruckt, weil es keinen interessiert und es fällt dann halt nur den Leuten auf, die die Zeitung halt durchblättern, und dann schicken die das an diese Seite. Und das kann ich mir so richtig vorstellen, wie man dann da sitzt und einfach nur den Gedanken hat, ich muss jetzt nur diesen Teil der Seite füllen mit irgendwas. Und wahrscheinlich liest sowas ja auch kein Mensch mehr Korrektur, weil es ja im Prinzip nur um eine sachliche Information geht. Und das ja, stelle ich mir auch lustig vor. Genau, wir waren ja vorhin so ein bisschen angekommen bei den privaten Schreiben. Ich bin da irgendwie schon wieder so ein bisschen weg, aber ich habe, weil ich das hier explizit als Stichpunkt stehen habe, Tagebuch schreiben, weil ich mich irgendwie vor kurzem nochmal daran erinnert habe, dass wir in unserer Familie die doch etwas kuriose Situation hatten, dass wir irgendwann von unseren Eltern fürs Tagebuchschreiben bezahlt worden sind. Was ich doch irgendwie, also das habe ich letztens mal irgendjemandem erzählt und die Person hat sich kaputt gelacht, weil das so bescheuert ist eigentlich.
Also ich glaube, das musst du jetzt nochmal ein bisschen genauer erklären.
Also es war so, man muss dazu sagen, da waren wir Kinder. Also es geht jetzt nicht um die Teenie-Tagebuchzeit, wo wir irgendwie über unseren Schwarm geschrieben haben. Da können wir gerne gleich auch nochmal drüber reden. Aber das meine ich jetzt nicht, sondern eher so in der Zeit davor irgendwie, also im Prinzip ab dem Zeitpunkt, wo wir beide ausreichend schreiben konnten, hatten wir so ein gemeinsames Tagebuch. Das haben unsere Eltern uns irgendwann mal gegeben, um halt so ein bisschen zu befördern, dass wir schreiben und dass wir irgendwie so über unseren Alltag schreiben. Und dann sollten wir halt immer, anfangs war es halt so, wer Lust hatte, hat sich das geschnappt und hat da irgendwie reingeschrieben, heute habe ich mich mit der und der Freundin getroffen und die Wendy gelesen oder so, halt auf dem Niveau. Es waren auch oft nur so zwei Sätze, wenn überhaupt. Und anfangs war es auch, glaube ich, so, dass wir relativ abwechselnd immer so, jeder von uns relativ viel geschrieben hat. Und irgendwann, als wir so ein bisschen älter geworden sind, hatten wir irgendwie beide keinen Bock mehr. Und unsere Eltern fanden das, glaube ich, so ein bisschen enttäuschend, dass da halt immer dieses Buch lag und keiner da reingeschrieben hat. Und irgendwann haben sie dann eingeführt, dass wir irgendwie ein bisschen Geld dafür gekriegt haben.
Also ein Euro oder zwei.
Ja,
oder
wenn überhaupt.
Also Mark wahrscheinlich.
Was weiß ich, genau, es werden noch Mark gewesen sein und halt nur so auf dem Niveau von eine Süßtüte am Kiosk kaufen oder so. Also mehr Geld jetzt nicht. Aber es war halt wirklich irgendwie so, dass wir damit dazu gebracht werden mussten, da noch was reinzuschreiben. Und ich glaube, dann sind wir auch hingegangen und haben dann halt, nur um dieses Geld abzukassieren, halt auch so super lustlos irgendwie nur reingeschrieben, heute habe ich das und das gemacht, jetzt gehe ich schlafen, gute Nacht. Also so, haben wir uns einfach auch überhaupt keine Mühe mehr gegeben. Aber ich glaube, diese Tagebücher existieren auch alle noch. Irgendwo bei unseren Eltern im ehemaligen Arbeitszimmer. Die liegen da, glaube ich, alle noch. Aber irgendwann haben wir dann ja tatsächlich auch angefangen, so für uns selber Tagebuch zu schreiben. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor, einigen Jahren, da war ich auf jeden Fall schon erwachsen, war auch schon ausgezogen. Ich glaube, das war, als unsere Eltern beschlossen haben, unsere ehemaligen Kinderzimmer anderweitig zu verwenden im Haus. Und dann sollten wir, glaube ich, irgendwie die Zimmer nochmal so ein bisschen sichten und gucken, was wir davon mitnehmen wollen, was in den Müll kann und so. Also es wird, wie lange wird das her sein? So 8 Jahre oder so bestimmt. Ja. Also ich würde sagen, ich war Anfang 20. Und da weiß ich noch, dass ich so ein Tagebuch wiedergefunden habe, das ich irgendwie mit 12, 13 geschrieben habe. Und ich habe das gelesen und hatte so ein unfassbares Fremdschämgefühl mir selbst gegenüber, dass ich es tatsächlich weggeschmissen habe. Und eigentlich ist es total dumm, jetzt im Nachhinein. Ich ärgere mich, dass ich das gemacht habe, aber irgendwie hatte ich damals das Gefühl, so, boah, das ist so peinlich, das musst du jetzt wegschmeißen. Was eigentlich bescheuert ist, weil jeder schreibt mit 13 peinliche Sachen in seinem Tagebuch. Aber das gibt's jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas existiert. Hast du noch sowas?
Ich habe auf jeden Fall noch Briefbücher.
Stimmt, das haben wir auch gemacht, ja.
Ist, glaube ich, auch sowas, was es heute einfach nicht mehr gibt.
Nee, muss es jetzt nicht mehr geben.
Also, die schreiben halt jetzt WhatsApps oder so. Und früher hat man halt, hatte man ein Briefbuch mit der besten Freundin und dann hat man da einen Brief reingeschrieben. Und am nächsten Tag in der Schule hat man das der Freundin gegeben und die hat dann den Brief gelesen, hat dann nachmittags was zurückgeschrieben.
Genau, zum Teil auch mit mehreren Freundinnen. Also ich glaube, ich hatte tatsächlich mal eins mit irgendwie 5, 6 Leuten, was irgendwie super stressig war, weil dann immer einer irgendwie noch 5 Briefe lesen musste und noch nicht auf dem neuesten Stand war und so. Ja, das war auch sehr wichtig damals so in der Kommunikation. Und dann hat man natürlich immer gehofft, dass das keiner findet und dann hat man so Codenamen benutzt für seinen Schwarm und so, damit keiner das rausfindet und ja, das war eine spannende Zeit. Eigentlich ist es schade, dass es sowas heute nicht mehr gibt.
Das Blöde war nur, dass die Codenamen immer hinten in so einem Abkürzungsverzeichnis oder in so einem genau. Codenamenverzeichnis drin standen.
Ja, da stand dann immer, ganz
intelligent. Stand immer Alex gleich Cappy Man oder so.
Genau.
Und ja.
Ja, aber da haben wir dann so unsere Geheimnisse irgendwie ausgebreitet. Also ich glaube, dass es vielleicht sogar letztendlich irgendwann vielleicht auch so ein bisschen so ein Tagebuchersatz war. Also ich glaube, ich habe gar nicht so lange Tagebuch geschrieben, so nur für mich.
Nee,
das war, glaube ich, wirklich nur so in dieser Phase so mit 12, 13, 14 und dann hat man das irgendwann wieder aufgehört und dann hat man halt eher so für sich entschieden, was man jetzt wem erzählt. Und ich weiß auch noch, dass ich dann irgendwie mit mehreren Freundinnen so Briefbücher hatte und manchen habe ich bestimmte Dinge erzählt und anderen eher nicht so und so. Also es ist ja...
Ich glaube, man schreibt halt Tagebuch bis zu dem Zeitpunkt, wo aus irgendeinem von diesen Schwarmjungs in dem Tagebuch dann halt doch mal ein Freund wird. Und sobald man dann einen Freund hat, hat man eigentlich keine Zeit mehr und auch keine... Ja, da hat man dann andere Dinge im Kopf.
Ja, wobei ich, glaube ich, damals angefangen habe, Tagebuch zu schreiben, als das mit meinem ersten Freund gerade vorbei war, so um das zu verarbeiten. Und ich glaube, das war auch das, was mir im Nachhinein so unglaublich unangenehm war, wie man so mit 13 das dann so völlig überdramatisiert, so völlig gebrochenes Herz und man wird nie wieder glücklich und so. Und das war, glaube ich, was ich dann einfach nicht mehr ertragen konnte. Und dann habe ich dieses Tagebuch weggeschmissen. Jetzt ist es irgendwo im Müll, vielleicht hat es noch mal jemand gefunden, ich weiß es nicht. Da war, glaube ich, auch so ein unglaublich wirkungsvolles Schloss dran mit so einem Schlüssel, was man ja damals immer hatte. Und das ist ja irgendwas, was man dann halt später nicht mehr so macht, ne? Das hört man ja irgendwann total auf.
Ich mache das noch auf Reisen,
mhm.
Also so zumindest so in Stichworten.
Mhm.
Also ich habe immer so ein kleines Buch dabei, wo ich dann was reinschreibe, was ich so erlebt habe auf der Reise. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum ich das mache, weil man guckt es ja dann irgendwie doch nicht mehr an.
Mhm.
Und man wird auch kaum, wenn man jetzt nochmal dahin fährt, das wieder mitnehmen. Aber irgendwie, keine Ahnung, finde ich das einfach, ist für mich irgendwie so ein Teil von, ja, wie heißt es heute so schön, Digital Detox oder Entschleunigung. Dass
ja,
man halt einfach auf einer Reise halt mal Zeit hat, so Gedanken
genau.
festzuhalten und halt dann auch wirklich echt oldschool mit so einem Büchlein und einem Stift, was man ja irgendwie im Alltag hackt man sich schnell irgendwas in sein Handy ein, wenn man irgendwas sich merken muss oder wie auch immer. Und ich habe auch tatsächlich jetzt vor kurzem mal den gedruckten Kalender abgeschafft und habe jetzt wirklich auch nur noch meinen Kalender im Handy, weil ich halt dann schon irgendwann gemerkt habe, okay, es ist eigentlich ganz cool, wenn mein Handy mich dann auch an Termine erinnert. Das macht halt ein Büchlein nicht. Und ja, aber auf so einer Reise hat man dann so Muße und Zeit und so halt mal handschriftlich was in so ein Büchlein zu schreiben.
Ja.
Und ich glaube, ich mache das dann irgendwie hauptsächlich, weil mir das dann in dem Moment irgendwie Spaß macht und nicht, weil ich das für irgendwas nochmal verwenden will.
Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, so dieses Zeit und Muße finden, weil das ist halt auch so mein Problem. Also ich habe definitiv, als ich noch studiert habe, viel, viel mehr geschrieben, also auch für den Blog zum Beispiel, weil ich einfach mehr Zeit dafür hatte und mehr Ruhe dafür hatte, weil ich bin halt auch jemand, ich setze mich halt nicht hin und fange an, was zu schreiben, wenn ich weiß, ich muss in einer Stunde wieder los, sondern ich mache das im Prinzip nur, wenn ich weiß, ich habe jetzt auch wirklich viel Zeit dafür weil ich eben immer so lange an den Texten rumdokter und halt irgendwie dann immer Angst habe, dass ich einmal in so einem Schreibfluss drin bin und dann werde ich rausgerissen, weil ich irgendwo hin muss oder weil jemand zu Besuch kommt oder wie auch immer. Und das merke ich halt, dass mir das viel, viel schwerer fällt, seit ich halt in diesem Arbeitsalltag drin bin, weil man dann natürlich auch abends oft nicht mehr so die Lust hat und dann ist es manchmal so, dann denke ich, ach, jetzt könntest du mal was schreiben und dann ist es aber irgendwie schon 9:30 und dann müsste man eigentlich, ne, weiß man so, man sollte dann vielleicht so innerhalb der nächsten Stunde auch mal langsam schlafen gehen, wenn man am nächsten Tag früh raus muss und so. Und da hat man natürlich auf Reisen mehr die Ruhe dafür. Wobei das dann jetzt bei mir auch wieder so ist. Also ich habe ja jetzt auch in Island halt auch wieder so ein Reisetagebuch dabei gehabt und mir so Stichworte gemacht. Und ich muss auch immer noch über 2 Tage schreiben. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Aber da war das dann halt zum Teil auch so, dass man dann abends oder dass ich dann abends so da saß und dachte so, boah, jetzt muss ich das noch alles aufschreiben. Weil natürlich holst du nicht in dem Moment, wo du irgendwie was erlebst, das Buch raus und schreibst. Das geht ja auch nicht immer, je nachdem, was man so macht. Und dann hatte ich immer abends das Gefühl, das ist jetzt so voll die Aufgabe, die ich noch erledigen muss. Und das ist halt eigentlich ja auch wieder scheiße, so, weil man will das dann festhalten und man weiß, man will da noch was draus machen tatsächlich. Aber muss sich dann erstmal irgendwie wieder so dran erinnern, was war jetzt überhaupt an dem ganzen Tag. Und ich habe das vor 5 Jahren, als ich ja schon mal in Island war und da auch so Berichte drüber geschrieben habe, damals habe ich noch sehr, sehr viel ausformuliert. Und jetzt, dieses Jahr war es wirklich so, ich habe mir nur Stichpunkte gemacht. Und hatte da jetzt schon manchmal das Problem, dass ich mir diese Stichpunkte wieder angeguckt habe und so dachte so, okay, was wolltest du jetzt damit sagen? So, also dass man halt irgendwas so verknappt dann aufschreibt, dass man im Nachhinein gar nicht mehr so richtig weiß, was der Punkt jetzt eigentlich war. Und das ist ja dann auch irgendwie wieder blöd, wenn das so zum Druck wird. Und deshalb könnte ich, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie so losziehen und sagen, ich bin jetzt hier auf einer ganz tollen Reise und ich schreibe jetzt jeden Tag in mein Tagebuch, weil ich auch merke, dass ich kann auch einfach überhaupt nicht mehr vernünftig mit der Hand schreiben. Also ich meine, ich hatte noch nie eine ordentliche Schrift und so, aber ich merke jetzt dadurch, dass ich das so wenig mache, ich finde es wahnsinnig anstrengend und mir tut halt wirklich immer die Hand weh. Und deshalb, also ich könnte jetzt nie wieder ein Tagebuch von Hand führen, glaube ich. Und das ist eigentlich total traurig, aber ich glaube, es ist halt irgendwie auch ein Stück weit normal, weil man halt gerade so im Job, also ich mache mir mal ein paar Notizen, die muss aber keiner lesen können. Und da hast du natürlich auch im Journalismus halt immer viel in so Blöcke gekritzelt, aber das war ja dann im Prinzip auch nur für dich und überhaupt nicht wichtig. Also könntest du dich jetzt hinsetzen und irgendwie einen Brief oder 3 Seiten Tagebuch so von Hand noch so easy schreiben?
Ich musste tatsächlich letztens nochmal relativ viel per Hand schreiben und war eigentlich erstaunt darüber, dass es dann doch besser ging, als ich so gedacht hätte. Mhm.
Ja, also ich meine, bei mir war es halt auch schon immer so, dass ich angefangen habe und dann ging es noch und dann spätestens nach 3 Zeilen wurde es halt immer unordentlicher, weil ich habe nämlich auch vor kurzem, ich bin jetzt 28 und ich habe vor kurzem erst festgestellt, dass ich glaube schon mein Leben lang den Stift im Prinzip falsch halte.
Wie?
Also ich habe, das ist jetzt natürlich im Podcast ein bisschen blöd, aber ich weiß nicht, ob dir das jemals bei mir aufgefallen ist, ich habe an meinem rechten Ringfinger hier wie so eine kleine Verdickung oder so, also es ist so ein, das sieht man jetzt inzwischen nicht mehr so doll. Ich glaube, man hat das mehr gesehen, als ich noch mehr von Hand geschrieben habe, weil ich wohl tatsächlich den Stift gegen meinen Ringfinger drücke. Mhm. Und dann habe ich irgendwie letztens jemanden beobachtet, der was von Hand geschrieben hat. Und gesagt, Moment, eigentlich hat der Ringfinger mit dem Stift gar nichts zu tun. Und dann habe ich mal versucht, bewusst den Stift so zu halten, wie man es eigentlich machen sollte. Ist mir nämlich schwer gefallen. Aber dann habe ich festgestellt, wenn ich das mache, schreibe ich viel ordentlicher. Und ich glaube, das habe ich einfach mein Leben lang falsch gemacht. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich so unfassbar unordentlich schreibe und man das so schlecht lesen kann. Zumindest nach ein paar Seiten.
Ja, jetzt bräuchten wir hier eigentlich die Webcam, ne, um ja, das zeigen zu
ja
können.
Ist ja, ist nicht das richtige Thema für den Podcast, aber ich war dann irgendwie so ein bisschen entsetzt, dass ich mit 28 auf einmal sagte, so, boah, du machst das einfach schon immer falsch. Und anscheinend hat mich aber auch nie irgendeine Grundschullehrerin oder sonst irgendjemand oder Mutter, Vater irgendwie darauf aufmerksam gemacht. Es ist ja im Prinzip auch nicht schlimm, ich konnte ja trotzdem schreiben, aber ich hätte vielleicht ordentlicher schreiben lernen können, wenn ich das richtig gemacht hätte.
Orthopädische Probleme hier im Podcast.
Genau, vielleicht sollte ich mal mir einen Orthopäden als Gast einladen und dann...
Ja.
Ja, ich habe mir noch ein anderes Thema hier aufgeschrieben. Ich will aber nicht immer die Stichworte vorgeben. Also wenn dir was anderes einfällt, kannst du auch einfach in die Runde werfen. Nee, okay. Wir haben noch gar nicht so richtig über das Thema Blogs geredet. Also, dass du auch einen Blog hast, das habe ich, glaube ich, auch diverse Mal in meinem eigenen Blog schon erwähnt. Du hast ja so einen Budapest-Blog, weil du ja viel Zeit da verbracht hast schon und eigentlich so einmal im Jahr da bist. Und ja, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was dazu erzählen, so was, warum du das angefangen hast oder wie du dir das so vorgestellt hast am Anfang, wie viel Zeit du überhaupt da rein investierst oder investieren kannst, weil so super regelmäßig bloggst du ja jetzt auch nicht.
Nein, leider nicht. Ja. Ja, wieso habe ich das angefangen? Also eigentlich habe ich das angefangen, weil mir es halt aufgefallen ist, dass viele Freunde, die irgendwie nach Budapest fahren wollten, immer bei mir angefragt haben, so, ja, kannst du mal ein paar Tipps geben und so. Mhm. Und dann habe ich halt immer, also irgendwann hatte ich schon so eine Standardliste in Word, die ich denen dann immer geschickt habe. Und irgendwann habe ich gedacht, so eigentlich wäre es doch irgendwie total cool, wenn du dann den Leuten eigentlich nur noch so einen Link schicken müsstest. Und dann hätten die da, würden die da alles finden, was mich halt an der Stadt so begeistert und welche Orte ich da gerne mag und wo ich hingehe, wenn ich dort bin. Und ja, ich muss aber sagen, dass so zwischendurch dann auch bei mir so Zweifel aufgekommen sind, so ja, habe ich überhaupt die Berechtigung, über Budapest zu bloggen, weil ich wohne ja nun mal nicht da.
Ja.
Und dachte dann immer so, ja, was sollen denn so Leute, die wirklich da wohnen und da irgendwie drüber bloggen, was sollen die denn von mir halten, ne? Die sagen, ja, hier ist so eine Touristin und die kennt, die kann A, die Sprache gar nicht richtig und B, kennt die ja die Stadt überhaupt nicht so im Alltag und so. Und ja, das hat mich dann irgendwie so eine Zeit lang so ein bisschen davon abgehalten auch irgendwie, da viel zu machen. Aber irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, weißt du was, eigentlich ist mir auch scheißegal, was jetzt andere darüber denken. Ich mache das ja für mich und ich mache das für die Freunde, die mich nach Tipps fragen. Und ich mache das nicht irgendwie, um jetzt damit berühmt oder bekannt zu werden. Und ich mache das auch nicht, um irgendwie unheimlich viele Leser zu gewinnen oder um irgendwie die Stadt Budapest touristisch nach vorne zu bringen. Also habe ich mir irgendwann gedacht, ne, ist mir jetzt auch egal, was andere darüber denken. Und von mir aus können das auch Leute doof finden.
Ja.
Und ja, also ich mache es für Freunde, die irgendwie hinfahren wollen und die Tipps von mir haben wollen. Und ich mache es halt für mich selbst, weil ich einfach, ja, gerade jetzt in meinem jetzigen Job habe ich nicht mehr so viel die Möglichkeit, Texte so 100%ig so zu schreiben, wie ich es gerne möchte. Man muss halt immer viele Dinge abstimmen oder freigeben lassen oder Korrektur lesen lassen oder wie auch immer. Und das ist dann für mich so ein Ventil, wo ich halt einfach mal genau so schreiben kann, wie ich Bock habe, ohne dass mir irgendjemand reinredet. Und ja, ich investiere leider viel zu wenig Zeit.
Ja.
Also ich müsste viel häufiger schreiben. Es ist aber auch tatsächlich so, dass wenn ich dann wieder ein paar Monate nicht dort war, dass dann irgendwie so, ja, mir auch die Ideen ausgehen. Also immer, wenn ich gerade da war und dann so frisch noch so Eindrücke habe, dann mache ich da immer mehr und das flaut dann immer so ab, bis dann halt irgendwann der nächste Besuch in Budapest ansteht und dann fallen mir auch wieder neue Themen ein.
Ja, ja, also ich kenne das auch, weil also ich habe ja letztendlich mit dem Bloggen angefangen, als ich vor mittlerweile 6 Jahren mein Praxissemester in Estland gemacht habe und dann war der Blog halt im Prinzip so, wie du das ja bei deinen Auslandsaufenthalten davor auch schon gemacht hattest, einfach so eine Möglichkeit, um alle halt auf dem Laufenden zu halten und ein paar Fotos zu posten und so, halt zu gucken oder halt zu teilen, was man so macht. Und das war natürlich in der Zeit, wo ich da war, halt auch für mich selber immer spannend irgendwie. Ich habe halt mindestens einmal die Woche was geschrieben, meistens sogar öfter. Und gerade so im Winter, wenn man dann abends vielleicht auch eher so gemütlich zu Hause war und so, war das halt eine schöne Beschäftigung auch. Und dann habe ich halt danach versucht, diesen Blog irgendwie weiterzuführen und halt irgendwie so über alles zu schreiben, was so mit Estland zu tun hat, was mir irgendwie begegnet ist, ohne jetzt irgendwie den Anspruch zu haben, irgendwie Berichterstattung zu machen, sondern mehr so nach dem Motto, ich war auf einem Konzert von einer estnischen Band, ich habe das und das Buch gelesen, ich habe Kekse gebacken nach einem estnischen Rezept, was weiß ich, halt so auf der Schiene. Und da war das dann aber bei mir auch so, dass ich dann immer, wenn ich halt länger nicht da war, dann auch manchmal, also so viel kommt man dann damit halt auch gar nicht in Berührung, weil man müsste dann ja schon immer hingehen und irgendwie aktiv sich erkundigen, was da jetzt so abgeht. Und deshalb habe ich dann auch irgendwann an den Nagel gehängt. Also ich habe dann irgendwann auch gesagt, so, ich mache das jetzt nicht mehr. Den Blog gibt's noch und der kriegt auch erstaunlicherweise immer noch ziemlich viele Aufrufe. Was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass es halt ein nischiges Thema, sage ich mal, ist, wo man jetzt halt nicht so viel Sonstiges zu findet. Ist ja vielleicht bei der Budapest-Geschichte auch so ein bisschen ähnlich. Und kriegt auch, glaube ich, immer noch mehr Aufrufe als mein anderer Blog, der im Prinzip ja aktiver ist, wobei da ja auch viel weniger kommt, als ich das eigentlich gerne machen würde. Weil der halt ja bewusst kein Thema hat. Den habe ich ja im Prinzip auch eigentlich einfach angefangen, um überhaupt wieder mehr zu schreiben. Und das ist auch was, wo ich, also ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der auch wahrscheinlich hier mal als Podcast-Gast auftreten wird, der mir halt immer wieder erzählt, ja, du musst das ganz anders aufziehen und du musst dir meine Domain sichern und du musst mehr Fotos posten und kürzere Texte und
SEO.
Und genau, SEO und regelmäßiger und was weiß ich und so. Und ich habe halt schon so oft versucht, ihm zu erklären, dass ich das, also dass das halt erstens überhaupt nicht meine Ambition ist und dass es mir auch eigentlich wurscht ist, ob meine Texte jetzt 5 oder 100 Leute lesen, weil es mir halt einfach damals, als ich den Blog gestartet habe, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, letztendlich einfach darum ging, erstens überhaupt mehr zu schreiben und zweitens auch es überhaupt in irgendeiner Form zu veröffentlichen, weil ich immer ein Problem damit hatte und bis heute eigentlich auch habe, so anderen Leuten das zu zeigen, was ich schreibe. Also ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Aber es ist mir halt nie leicht gefallen und irgendwie habe ich dann gedacht, wenn ich jetzt das halt ins Internet stelle, dann hau ich es halt raus und selbst wenn es dann halt trotzdem nur meine Familie liest, ist es halt theoretisch für jeden lesbar im Internet. Und das hat mir auf jeden Fall auch viel geholfen, so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, selbstbewusster zu werden, so was halt Texte angeht, weil ich eigentlich immer gedacht habe, so ich kann das ganz gut, aber trotzdem wollte ich nicht, dass andere das lesen, also irgendwie so total bescheuert. Und habe ja dann auch wirklich einfach so über alles, wie du gerade gesagt hast, über alles und nichts geschrieben. Und finde das eigentlich auch schade, dass ich das halt in letzter Zeit so wenig mache, weil ich auch, also ich komme halt weniger dazu, ich habe weniger Zeit, ich habe aber auch, glaube ich, irgendwie im Moment so eine schon relativ lang anhaltende Phase, wo ich nicht so viele Ideen habe. Das war früher mal anders. Aber auf jeden Fall ist das was ich halt eigentlich insgesamt so nicht mehr missen möchte, dass man zumindest so alle paar Monate mal hingeht und irgendwie was formuliert und es an eine Form von Publikum bringt. Und ich weiß ganz genau, dass ich wenig Leser habe und das ist halt irgendwie, sind irgendwie hauptsächlich, glaube ich, unsere Eltern und du und unsere Oma und vielleicht noch irgendwie so 3-4 gute Freunde. Aber manchmal, also ich hatte jetzt zum Beispiel letztens die Situation, dass ich ja jetzt momentan immer noch damit beschäftigt bin, halt diese Islandreiseberichte zu schreiben und ich poste die dann auch immer auf Facebook. Und dann habe ich irgendwie einmal dazu geschrieben, so hat jetzt wieder länger gedauert, aber interessiert wahrscheinlich eh keinen, irgendwie so in die Richtung. Und dann habe ich dann irgendwie doch von 3-4 Freunden so eine Rückmeldung gekriegt, so doch, mich interessiert das und ich lese das und ich finde es toll, dass du das machst und so. Und das ist ja schon als Ansporn, sage ich mal, genug. Man muss ja damit jetzt nicht irgendwie die Massen erreichen. Und dafür ist natürlich also gerade das, was ich mache, halt auch viel zu wenig festgelegt auf ein Thema. Also das ist halt auch das, was ich vorhin meinte, so mit dem Estland-Blog, obwohl der jetzt schon seit Jahren nicht mehr aktiv ist, kriegt der noch mehr Aufrufe, weil du googelst halt nach einem Thema und dann kommst du da drauf. Aber ich habe so viele unterschiedliche Themen schon gehabt auf meinem anderen Blog und auch fiktive Texte, die ja im Prinzip nicht auf Blogs gehören, sage ich mal. Also das macht ja eigentlich kaum jemand, dass da natürlich keiner so per Zufall drauf kommt. Das ist natürlich jetzt bei deinem Budapest-Blog auch so ein bisschen was anderes. Also jeder, der irgendwie deutschsprachige Tipps für Budapest sucht und vielleicht abseits von, keine Ahnung, wie heißen diese ganzen Bewertungsseiten hier, wie heißen das?
TripAdvisor.
TripAdvisor, genau, und so weiter. Sondern jemand, der vielleicht tatsächlich eher so nach so einem Erfahrungsbericht sucht und vielleicht ein paar Fotos dazu und so. Da kommt man ja dann, glaube ich, auch relativ schnell auf deinen Blog.
Ja, trotzdem hat mein Blog unfassbar wenig Aufrufe. Also, ich weiß, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Ich war jetzt letztens mal beruflich auf so einem Blog-Seminar, wo es dann natürlich mehr Richtung, ne, Unternehmensblog ging. Und ja, ich hätte da vielleicht auch das eine oder andere rausziehen können, um meinen Blog irgendwie ja erfolgreicher zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach froh, wenn ich mich im Privaten nicht mit irgendeinem SEO-Quatsch beschäftigen muss. und nicht irgendwie vorher irgendwelche Keywords googeln muss, um dann rauszufinden, nach welchem Keyword wird am meisten gesucht. Oh ja, ja, dann verwende ich das jetzt mal möglichst oft in meinem Text. Ich finde schon, dass SEO auch...
Ganz kurz, SEO ist Suchmaschinenoptimierung, um das mal...
Genau. Also ich glaube schon, dass SEO natürlich auch hilft, Texte, die relevant sind und Texte, die wichtig sind, auch ja im Prinzip zu pushen und diesen Texten mehr Leser zu verschaffen. Andererseits muss eigentlich jedem, der irgendwie gerne kreativ schreibt, dieses ganze SEO-Ding irgendwie aufstoßen, weil es einfach irgendwie so der Kreativität entgegensteht. Und da sind wir halt dann da genau bei diesem Ding, ne? Ich muss dann vorher eigentlich mir einen Plan machen und sagen, okay, das Keyword wird so und so oft gesucht, ja, dann verwende ich das. Und da haben wir ja eben schon gesagt, eigentlich sich vorher so einen Plan aufzustellen, um dann so ein Gerüst zu haben für so einen Text, ist zumindest nicht unser Ding. Also es mag ja Leute geben, die das gerne so machen, meins ist es einfach nicht.
Ja, also ich glaube, dass es halt notwendig ist, wenn du was Längeres schreiben willst, ne, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, wenn man so einen Roman schreibt, man verliert halt irgendwann den Faden oder den Überblick oder so, dann geht das wahrscheinlich gar nicht anders. Es kann halt auch mit ein Grund sein, warum ich an so längeren Projekten immer gescheitert bin, weil ich darauf halt einfach keinen Bock hatte. Es geht aber, glaube ich, einfach nicht komplett ohne. Also weil kein Mensch schreibt einen Roman in einer Woche runter, sondern es vergeht halt immer Zeit dazwischen und da muss man irgendwas haben, worauf man zurückkommen kann. Man kann ja auch nicht immer alles nochmal durchlesen, was man schon geschrieben hat, wenn man dann irgendwann bei 100 Seiten ist oder so. Aber ja, also dieses ganze Internet-Ding ist halt ja auch so für mich auch noch so dieser Aspekt dahinter, dass die meisten Blogs, die erfolgreich sind, sind ja oft so Koch- oder Backblogs oder so Modeblogs, Reiseblogs. Also Reiseblogs würde ich da vielleicht mal ein bisschen rausnehmen, weil ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche. Aber ich finde halt, bei den meisten erfolgreichen Blogs sind mir die Texte halt, also da habe ich halt einen anderen Anspruch, weil also oft ist es halt so, dass dann
da irgendwie... bei einem Rezept gibt es jetzt halt auch nicht so viel zu schreiben.
Ja, ja, klar, aber damit ist man dann natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ein Rezeptblog zu machen kein Aufwand ist, im Gegenteil, also gerade mit den Fotos und so, das ist ja schon viel Arbeit dahinter, aber die Texte als solche sind eher so Texte, wo ich denke, die meisten Leute können die wahrscheinlich relativ schnell runterschreiben, weil da erzählst du halt irgendein Blabla, das habe ich zum ersten Mal gegessen, das hat meine Oma immer gekocht, blablabla, bla, bla, bla. Dann schreibst du halt irgendwie ein paar Zeilen, dann kommt das Rezept und dazwischen sind irgendwie 100 groß diese tolle Fotos. Das gleiche halt auch bei so Modeblogs. Und natürlich könnte ich, wenn ich wollte, irgendwie schon allein dadurch mehr Erfolg mit einem Blog haben, indem ich irgendwie schicke Fotos habe und die Texte kürzer mache und was weiß ich. Aber da ist ja immer die Frage, will man das? Ne? Also wenn man jetzt natürlich sowas startet mit der Idee dahinter, man möchte damit irgendwie Geld verdienen oder zumindest irgendwie bekannt werden, dann macht man das vielleicht automatisch. Aber wenn man schreibt, weil man schreiben will, kürzt man sich ja nicht nur deshalb auf so ein Niveau herunter, was man eigentlich gar nicht will, nur um irgendwie mehr Leser zu haben. Und es ist dann halt auch immer so, dass ich kenne halt so Leute, die dann sagen so, ja, ist ja alles schön und gut, was du da machst, aber mir sind deine Texte immer viel zu lang und viel zu kompliziert und zu verschachtelt und so. Und dann sage ich immer, ja, dann lies es halt nicht. Also das ist mir dann auch egal. Also da kann ich dann auch drauf verzichten. Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt ein Buch veröffentlichen würde. Da würde ich ja auch nicht erwarten, dass alle meine Freunde das lesen und danach zu mir kommen und sagen, boah, das ist das Tollste, was ich jemals gelesen habe. Sondern es ist ja immer noch Geschmackssache. Und das ist, denke ich mal, halt auch was man halt sehr unterschiedlich sehen kann, wenn man jetzt an so einen Blog rangeht. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, für dich ist das mehr so ein Ventil privat, dass du da halt einfach so schreiben kannst, wie du willst, weil du es im Job halt nicht kannst. Und das ist ja auch eine Motivation dahinter. Und ich glaube, früher so ganz am Anfang, als Blogs aufkamen, war das ja auch tatsächlich eher so tagebuchmäßig. Also dass die Leute quasi öffentlich im Internet über das geschrieben haben, was sie so im Alltagsleben bewegt, wo ich mir auch mal so gedacht habe, wen interessiert das eigentlich? Und irgendwann ist man dann, glaube ich, so auf die Idee gekommen, dass man vielleicht nicht unbedingt seine privaten Liebeskummergeschichten ins Internet stellen sollte. Und ich weiß noch, dass ich hatte als Teenie auch schon mal so einen Blog, den gibt's nicht mehr. Den habe ich irgendwann gelöscht. Aber das war auch so, da habe ich dann auch irgendwie immer geschrieben, was ich so in der Schule erlebt habe. Also jetzt nicht so super privat. Ich glaube, ich habe nie irgendwie über meinen Schwarm geschrieben oder so, aber irgendwas aus der Schule oder irgendwas, was ich irgendwie im Film, den ich cool fand oder wenn ich auf einem Konzert war oder so. Und das finde ich eigentlich auch so ein bisschen schade, dass man den nicht mehr findet, weil den gibt's halt definitiv nicht mehr. Aber das hatten, glaube ich, mehrere von uns. Also ein Freund von mir hat damals auch irgendwie so einen Klassenblog gehabt, wo er dann irgendwie die News aus der Klasse und also so mit der Idee, dass das so die Informationsplattform für seine ganze Klasse irgendwie wird, was damals halt einfach irgendwie 10 Jahre zu früh kam. Also dafür war einfach das Internet noch nicht verbreitet genug. Aber das war halt so das Erste, was man gemacht hat. Und dann hat man halt dann manchmal auch irgendwelche Kommentare gekriegt und dachte so, boah, irgendwelche Leute lesen, was ich geschrieben habe und so. Und das war irgendwie ganz cool. Ja.
Also zum Thema Blog kann ich vielleicht so zum Abschluss auch noch eine ganz coole Geschichte erzählen. Ich habe damals in meinem Auslandssemester in Prag habe ich auch einen Blog geschrieben und damals noch über blog.de. Ja, das macht man ja heute auch nicht mehr. Man ist ja, heute sind ja alle auf WordPress irgendwie.
Oder haben sofort sowieso eine eigene Domain.
Ja, genau.
Ganz viel ist ja auch nicht teuer. Ja.
Und ja, damals habe ich halt über blog.de geschrieben und ja, und dieser Blog wurde dann, also blog.de wurde irgendwann, ist irgendwann pleite gegangen oder wie auch immer, jedenfalls wurde es eingestellt und man hat dann wohl eine Mail bekommen, dass man seine Daten sozusagen jetzt ja runterladen kann, um sie irgendwo zu speichern. Mhm. Und ich habe aber diese Mail dummerweise irgendwie, ist die bei mir im Spam-Ordner gelandet, keine Ahnung, ich habe mich jedenfalls nicht drum gekümmert. Mhm. Und habe dann erst Jahre später, als ich nochmal nach dem Blog gesucht habe, festgestellt, dass das alles weg ist. Mhm. Und das ist, ja, und da habe ich tatsächlich sogar ein paar Tränchen verdrückt, weil es einfach, ja, weil ich einfach so sauer war darüber, dass diese Arbeit, die ich damals da reingestellt habe, dass das alles einfach weg ist. Es war für mich wirklich so, als hätte man so einen Teil von mir irgendwie gelöscht.
Ja, ja, das waren ja jetzt auch nicht peinliche Teenie-Stories, sondern du warst damals ja schon irgendwie Anfang 20 und waren ja so Erinnerungen auch.
Ne? Genau. Ja. Und ja, und dann habe ich eine ganz verzweifelte E-Mail geschrieben an irgend so eine blog.de E-Mail-Adresse, die ich noch finden konnte. Blog.de hieß dann jetzt, glaube ich, schon anders. Also das war so transferiert zu einer anderen Seite. Mhm. Und ja, und habe da geschrieben, ja, und das wäre weg und das wäre für mich echt eine Katastrophe. Und dann hat sich eine Dame bei mir gemeldet nach ein paar Wochen und hat mir tatsächlich meine ganzen Texte und meine ganzen Fotos rausgesucht und mir per E-Mail oder per Dropbox geschickt.
Krass, ja, schön.
Und ich konnte dann alle meine Texte wieder irgendwo abspeichern und die Fotos auch. Und ja, habe jetzt dann, damit mir das nicht nochmal passiert, habe ich so ein Fotobuch aus dem Blog gemacht im Prinzip mit den Texten drin und dann den Fotos. Ja, aber an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an diese unbekannte Frau von blog.de.
Genau, vielleicht hört die das ja jetzt.
Das war echt mega. Also ja, wenn man irgendjemanden auszeichnen kann für den besten Kundenservice der Welt, dann würde ich das sofort tun, weil das waren echt... ja, das war irgendwie echt hart, als ich gedacht habe, dass das alles weg ist.
Ja, ja, da denkt man ja auch so nicht drüber nach. Ne? Also ich meine, das ist ja im Prinzip jetzt auch so mit WordPress, die könnten auch pleite gehen. Das ist jetzt unwahrscheinlich. Aber ja, das habe ich tatsächlich auch schon häufiger drüber nachgedacht, ob man sich nicht mal so eine Domain sichert. Weil im Prinzip ist es wirklich nicht teuer. Aber irgendwie habe ich auch immer gedacht, ich habe keinen Bock dafür, Geld zu bezahlen. Also auch wenn es nur ein paar Euro im Jahr sind. Irgendwie war mir das dann doch bisher nicht wichtig genug. Es ist natürlich auch vorteilhaft, weil du halt einfach mehr Speicherplatz hast und so. Das ist ja jetzt auch noch so ein bisschen mein Problem mit dem Podcast. Ich weiß noch überhaupt nicht, wo ich den hochladen kann, weil eine Aufnahme von über einer Stunde nimmt halt einfach unheimlich viel Speicherplatz weg und den habe ich in WordPress in der Nicht-Bezahl-Version einfach nicht zur Verfügung. Deshalb muss ich darüber jetzt irgendwie nochmal ein bisschen gucken. Aber das, also im Prinzip könnte man das ja machen und dann wäre man ein bisschen weniger abhängig von diesen Diensten, ne? Weil wenn dann irgendwann alles weg ist. Wobei ich sagen muss, dass ich alle meine Texte für den Blog einfach nochmal als Dokument bei mir auch abgespeichert habe. Also zumindest alles, was ein bisschen länger ist. Jetzt nicht irgendwie so 3 Zeiler plus ein Video oder so, aber alles, was halt wirklich ein Text ist, habe ich halt in einem eigenen Ordner, auch mit der Idee dahinter, dass man davon vielleicht auch einfach mal was zusammenfassen kann in so einer Art Fotobuch, wie du das ja auch gemacht hast. Und gerade so diese Island-Reiseberichte, da war ich ja immer mit unserem Vater unterwegs und der speichert sich die dann auch nochmal ab. Also sowas ist dann halt auch irgendwie doppelt und dreifach gesichert, dass das nicht wegkommen kann. Aber sollte man vielleicht dann auch immer drüber nachdenken, wenn man halt so Sachen online stellt. Nicht nur, dass es jeder sehen kann, sondern auch, dass es theoretisch von einem Tag auf den anderen plötzlich weg sein könnte. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, wir hoffen, dass dieser Podcast nicht wegkommt.
Ja, genau.
Und nicht einfach gelöscht wird.
Nein, den haben wir ja auch als Datei jetzt und können den ja auch selber nochmal abspeichern. Ja, also wir haben jetzt 1 Stunde, 4 Minuten gefüllt. Wir sind auch letztendlich irgendwie durch fast alle meiner Stichpunkte oder eigentlich tatsächlich durch alle irgendwie mehr oder weniger durch. Ich glaube, man könnte jetzt noch ganz viel mehr sagen zu dem Thema. Also ich habe jetzt auch noch so ein paar Sachen im Kopf, die ich nicht angesprochen habe, die ich jetzt auch nicht einfach so hinten dran klatschen will. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach Schluss hier an der Stelle. Und jetzt müsste natürlich der tolle Outro-Jingle kommen. Richtig. Mal gucken, ob es den eines Tages
gibt. Soll ich den Slogan nochmal wiederholen?
Ja, gerne.
Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Vielleicht schneide ich das einfach raus und setze es in Zukunft immer vorne und hinten nochmal dran. Ich glaube, wir beenden das jetzt hier einfach mal an der Stelle
und sagen Tschüss!
Tschüss!